Heute muss ich mich ein bisschen beeilen mit Vorlesen, weil der Text ist ziemlich lang. Matthäus 25, 15 Verse lang. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich stellen und die Ziegen links. Kleine Zwischenbemerkung, ich habe mal versucht herauszufinden, ob das irgendein landwirtschaftliches Bild zurückgeht, diese Trennung von Ziegen und Schafböcken. Und dazu gibt es keine einheitliche Meinung. Das scheint für das Verständnis dieses Gleichnisses nicht wichtig zu sein. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen, ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch diese fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder oder natürlich Schwestern zu tun versäumt habt und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. In diesem Text stehen kurz zusammengefasst drei große Aussagen drin. Die erste ist, es wird eine Gerechtigkeit geben. Nach dieser Welt, in der so vieles verkehrt und teilweise schrecklich ungerecht ist, unerträglich ungerecht, wird es eine letzte Gerechtigkeit geben. Wie hier unmittelbar zu hören ist, hängt das Wort gerecht und das Wort Gericht ganz eng zusammen. Und wenn wir das Wort Gericht hören, dann assoziieren wir vielleicht was anderes. Es ist für dieses Gleichnis hilfreich, das Wort gerecht zu hören. Es wird eine letzte Gerechtigkeit geben. Das ist was ganz Großartiges. Die zweite Feststellung ist, wer wird eigentlich der Richter sein? Der Richter wird der gute Hirte sein. Der gute Hirte persönlich. Also die Gnade, die Güte, die Gerechtigkeit in Person. Die dritte Feststellung, welches ist das Kriterium, nach dem dieser gute Hirte richten wird? Das ist ja eine erzählte Geschichte, ein Gleichnis, das heißt, es wird wörtlich nicht benannt. Wie nennen wir das, was hier in diesem Gleichnis erzählt wird? Mit welchem Wort ist das zu fassen? Worum geht es Jesus? Ja, ich meine das Kriterium der Auswahl. Wer wird nach links und nach rechts gestellt? Ich denke auch, Nächstenliebe. Ne? Also Liebe. Liebe im Sinne von gelebter Liebe, nicht von gefühlter Liebe. Also nicht ich so, ich habe ein warmes Gefühl, eine warme Liebe für dich. Darum geht es an der Stelle nicht. Es geht um Nächstenliebe oder, ich denke, man kann es mit dem Wort zusammenfassen, Barmherzigkeit. Das Auswahlkriterium, das Gott uns vor Augen stellt, ist Barmherzigkeit. Und das benutze ich lieber als das Wort Liebe, was ja auch zutreffen würde, weil Liebe im christlichen Bereich ja manchmal so ein bisschen inflationär auftaucht. Übrigens heißt Barmherzigkeit auf Englisch Compassion. Compassion war vor einigen Wochen hier bei uns. Nur mal so als Querverbindung. Dieses Gleichnis, das Jesus uns erzählt, gehört nicht zu den wirklich Beliebten. Da kann man drüber staunen, weil da stehen ja wunderbare Sachen drin. Da steht drin, es gibt eine letzte Gerechtigkeit, da steht drin, der gute Hirte wird der Richter sein. Und trotzdem ist dieses Gleichnis von Jesus, diese Erzählung umkämpft. Und durchaus auch wird in Frage gestellt, nachdrücklich. Und diese Ausgangslage finde ich gut. Ich glaube, das Ernüchterndste und Langweiligste ist, was es gibt, ist, wenn ich irgendwo im Sessel sitze und eine Predigt anhöre und nicke, ja genau, das habe ich schon dreimal gehört und das habe ich auch schon fünfmal gehört und da hat der Prediger recht und da hat er auch recht und alles richtig. Ich finde, es ist eine gute Ausgangslage, falls ihr euch jetzt irgend an einer Stelle ärgern solltet, innerlich. Ich kann drei Stellen aufzählen, über die sich normalerweise oder oft geärgert wird. Die erste ist, es klingt ja sehr nach Werkgerechtigkeit. Das heißt, wir können uns die Eintrittskarte in den Himmel sozusagen selbst machen. Der zweite Einwand könnte sein, dann kann ja jeder in den Himmel kommen. Dann muss man ja gar nicht Christ sein. Diese zwei Einwände, die mache ich mal ganz schnell zur Seite. Da will ich mich nicht lange, muss ich mich auch nicht lange mit aufhalten. Zur Werkgerechtigkeit lässt sich sagen, da steht in diesem Gleichnis überhaupt nichts drin. Denn diejenigen, die angesprochen wurden, die haben alle gestaunt. Die haben alle gesagt, wie? Wo denn? Warum denn? Dieses Gleichnis wäre ein völlig anderes Gleichnis, wenn die Guten da gestanden hätten und hätten sich auf die Schulter geklopft und hätten gesagt, jawohl, das haben wir gut gemacht, wir haben es geschafft. Mit unserer Barmherzigkeit haben wir es geschafft. Das sagt keiner, alle sind überrascht. Also die haben nichts geplant, die haben nichts sich ausgerechnet und die Rechnung ist aufgegangen. Also von Werkgerechtigkeit ist keine Rede. Der zweite Einwand, es könnte ja passieren, dass auch nicht christlich gläubige Menschen an der Stelle von Jesus gerufen werden zu den Guten. Da kann ich nur sagen, das scheint so zu sein. Ergibt sich aber auch aus anderen Erzählungen von Jesus. Beim barmherzigen Samariter stellt er sogar den Nichtrechtgläubigen als Vorbild hin vor die Gläubigen. Und ich kann nur von mir aus sagen, ich will mich über jeden freuen, der da sein wird. Ich will, wenn Jesus Ja sagt, dann kann ich nicht Nein sagen. Ich will mich mit jedem mitfreuen, der dabei sein wird, egal wo er herkommt. Und der dritte Einwand, mit dem will ich mich einen Augenblick länger beschäftigen. Der dritte Einwand heißt, wir haben doch was völlig anderes gelernt. Wir haben doch sozusagen mit unserer evangelischen Muttermilch den Satz gelernt, wir sind aus Glauben herausgerettet. Aus nichts anderem als aus Glauben. Also wenn wir das nicht gelernt haben in den Jahren unseres Christseins, das haben wir ja nur nicht 30 oder 50, sondern wahrscheinlich 100 Mal gelernt. Und jetzt kommt Jesus und sagt was anderes. Oh. Und jeden anderen, also wenn irgendein anderer käme und eine Behauptung dieser Art aufstellen würde, den würden wir zur Seite legen und sagen, damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Nur Jesus darf das. Jesus können wir ja nicht einfach zur Seite schieben. Jesus ist schon ernst zu nehmen. Und Jesus sagt, das Kriterium links oder rechts, das heißt Barmherzigkeit. Es gibt noch einen interessanten kleinen Gedanken, den ich nicht ausführen muss an dieser Stelle. Das Gleichnis ist genial, weil hier drüber können sich so ziemlich alle Christen ärgern. Also wir aus dem evangelisch-evangelikalen Lager können uns darüber ärgern, dass hier nicht Glauben steht. Aber die aus dem, sage ich mal in Anführungszeichen, liberalen Lager oder liberalen Seite, irgendwie Worte muss man ja finden, die können sich auch ärgern, nur über was ganz anderes. Die werden sich möglicherweise darüber ärgern, dass es überhaupt ein Gericht gibt. Dass am Ende nicht stehen wird, alles ist gut, alle dürfen kommen. Alle gehen auf die gute Seite nach rechts. Darüber könnte man sich auch ärgern. Also das, was mal so zusammen in der Theologie die Allversöhnung heißt, das wird von Jesus nicht gelehrt. Das ist, man fasst diese Tatsache gerne als die Lehre vom doppelten Ausgang. Aber das muss uns nicht so beschäftigen, weil damit haben wir vermutlich jetzt weniger Probleme. Jetzt komme ich, glaube ich, nicht drum hin, in meiner Vorbereitung mal drüber nachzudenken, wie kommt denn Jesus auf diese verwegene Idee zu sagen, das Kriterium ist nicht Glauben, sondern Barmherzigkeit. Und die Grundfrage, die ich an mir an der Stelle immer versuche zu stellen oder die ich auch empfehle, die gut ist zu stellen, ist diese Aussage eine Einzelaussage, die ohne Zusammenhang zu der restlichen Lehre desjenigen ist, der da redet? Oder passt das zu dem, was jemand auch sonst redet? Das ist so ein Elend in unserer Bibelauslegung, dass man zu jedem Ding, was man irgendwo hören möchte, irgendwo ein Vers oder zwei Verse irgendwo in der Bibel findet und daraus dann sozusagen eine ganze Theologie entwickeln kann. Damit kann ich eigentlich alles irgendwo begründen, irgendwo herausziehen und aufbauen. Also das wäre die Frage jetzt, die allererste. Wenn Jesus jetzt an dieser Stelle einmalig sagen würde, es geht um Barmherzigkeit, und das wäre fremd in seinem gesamten anderen Kontext, dann müsste ich das nicht so sehr ernst nehmen. Ist das denn so? Ist das fremd für Jesus? Fällt euch so ganz spontan Barmherzigkeitsworte von Jesus ein? Selig sind, Matthäus 5, selig sind die Barmherzigen. Ja. Das hätte uns nahe. Also mir ist eingefallen, oder mir ist aufgefallen, es gibt ja noch, genau, das war die Jahreslosung von vor 2 Jahren, aus 21. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn wir uns jetzt lange zusammensetzen würden, würde uns vermutlich sehr viel einfallen. Und weil das für mich ein spannendes Thema geworden ist, sage ich euch nochmal die wenigen Eckpunkte, die mir aufgefallen sind. Also zunächst ist mir da, wie gesagt, schon gesagt, der barmherzige Samariter eingefallen. Eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus überhaupt. Da wird ein Mann zum Vorbild hingestellt, der nicht den rechten Glauben hat, aber der spontan sich dem Hilfsbedürftigen zuwendet. Das Zweite, was mir einfiel, das, was du auch gesagt hast, die Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das ist ja der Anfang, die erste Lehre von Jesus überhaupt, die erste große Lehrrede. Und davon das Zentrum, die Seligpreisungen. Und da drin selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das ist kein, übrigens kein Doppelgebot. Selig sind die Gläubigen und die Barmherzigen, also die beides gleichzeitig sind, die an mich glauben und dann gleichzeitig noch barmherzig sind. Das steht da nicht. Selig sind die Barmherzigen. Mir ist noch was ganz Großartiges eingefallen, was mich richtig begeistert hat. Als Johannes im Gefängnis ist, da stellt er ja eine Frage, die ich gar nicht von ihm erwartet hätte. Er fragt, geht doch mal zu Jesus hin und fragt ihn, bist du denn der Messias? Oder vielleicht hat er im Hinterkopf, habe ich mich da vertan, das weiß man ja nicht. Er schickt Menschen zu Jesus und sagt, frag ihn doch mal, bist du denn der Messias? Und überbringt mir diese Antwort. Und diese Antwort, die hat es in sich. Die muss ich jetzt nochmal, die ist ja kurz, und die muss ich trotzdem nochmal vorlesen. Jesus gab diesen Boten zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also die Selbstdefinition von Jesus, in der er ausdrückt, ich bin der Messias, ist ausschließlich eine Definition über seine Zuwendung zu den Bedürftigen, zu den Armen, zu den Hilflosen. Sonst nichts. Das ist die ganze Antwort, die er Johannes gibt. Daran, sagt Jesus, bin ich zu erkennen. An meiner Zuwendung zu den Armen, zu den Kranken, zu den Blinden, zu den Hilflosen. Boah, ist das eine Aussage. Als ich da angekommen war, da habe ich tief innegehalten und gesagt, das ist ja unglaublich. Das hat sich gelohnt, dass ich an diese Stelle gekommen bin. Und jetzt denke ich nicht weiter, jetzt staune ich einfach nur. So beschreibt Jesus sich selber. Daran bin ich zu erkennen. Jetzt war ich ja schon am Anfang des Evangeliums, in den Seligpreisungen. Matthäus 25, dieses Gleichnis vom Gericht, ist das letzte Gleichnis, was Jesus erzählt. Im Matthäus-Evangelium, also Matthäus berichtet von 21 Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, und dieses ist das letzte von diesen 21. Und danach kommt nur noch die Leidensgeschichte. Also das ist die letzte Lehre, die Jesus gibt, und danach folgt nur noch die Erzählung über sein Leiden. Das heißt, das Erste, in der ersten Lehre Jesus, ganz am Anfang, steht exakt das Gleiche wie am Ende. Am Anfang steht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und am Ende steht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden von mir, dem gerechten, guten Richter, Barmherzigkeit erfahren. Das ist stark. Also ein Matthäus schreibt, berichtet am Ende und am Anfang das Gleiche. Das ist wie eingeklammert. Und das sagt in aller Regel, das hat höchste Bedeutung. Auch aus Matthäus Sicht, dessen der dieses Evangelium zusammengestellt hat, das hat höchste Bedeutung. Jesus sagt als letzte Lehre, bevor er nichts mehr Lehrendes sagt, seinen Jüngern, das, was ich euch die ganze Zeit in diesen 2 oder 3 Jahren versucht habe, ins Herz zu legen, davon sage ich jetzt noch einmal, das wird Bestand haben bis in die Ewigkeit. Da wird nichts dran geändert. Das, was ich euch 3 Jahre lang erzählt habe, das wird genau das sein, wonach am Ende der Zeiten geschaut wird. Da gibt es keine Änderung des Kriteriums, was hier auch sehr eigenartig wäre. Da taucht nicht auf einmal was anderes auf. Und jetzt bleibt natürlich die Frage übrig, hat sich denn vor allem Paulus, ist es hier, hat er sich denn irgendwie vertan? Also Paulus ist ja der, der hauptsächlich von dieser Lehre des Glaubens redet, meistens im größten Teil im Römerbrief. Hat er sich denn vertan? Und ich sage mal, aus meiner Sicht heraus, vertan hat er sich nicht, aber er hat... Also aus meiner Sicht, wie ist denn aus mir ein auch nur ansatzweise oder halbwegs barmherziger Mensch geworden? Doch nur, indem ich ein Leben lang oder viele Jahre lang, an Jesus hänge. Indem ich mich an ihn wende, indem ich mich ihm zuwende, ihn frage, seinen Geist versuche aufzunehmen. Das ist doch der Weg, wie sich mein Leben verändert hat. Und wenigstens so halbwegs ein bisschen Liebe, ein bisschen Barmherzigkeit in mein Leben hineingekommen ist. Das wäre jetzt eine eigene Predigt. Also ich könnte jetzt ausführlich versuchen auszuholen, wie passt der Römerbrief dazu, zu diesem Matthäus 25, zu der Lehre von Jesus. Aber die kurze Anriss davon ist, das eine beschreibt den Weg, wie Jesus uns heilen will. Und heilen, wenn Jesus uns heilen will, dann heißt das ja vor allem, er will unsere kranken Herzen heilen. Vieles andere auch, aber erstmal unsere kranken Herzen. Und der Weg dazu ist, dass wir an ihm hängen. Gläubig, vertrauensvoll an ihm hängen. Aber was Jesus uns vor Augen malt, ist das Ziel, ist die Liebe. Und wenn das den Christen klar gewesen wäre, in den Jahrhunderten unserer christlichen Geschichte, dann hätte, glaube ich, viel Elend vermieden werden können. Stellt euch mal vor, die Kreuzritter hätten gewusst, es geht nicht um Rechtgläubigkeit, sondern es geht um Barmherzigkeit. Wären die noch losgezogen? Die große Gefahr ist der Gedanke, dass wir den Glauben mit Rechtgläubigkeit verwechseln. Um der Rechtgläubigkeit willen sind die Menschen losgezogen in die Kriege, nicht um der Barmherzigkeit willen. So, meine Zeit ist um, ich schließe mit einer Perle. In diesem Gleichnis steckt noch eine Perle drin. Was haben wir denn nun also in der Hand, wenn es darum geht, dass das Leben zu Ende geht und ich vor Gott treten muss? Was habe ich denn noch in der Hand? Was habe ich denn noch zu bieten? Früher gab es Menschen, die wollten ihre Werke vorzeigen. Die haben gute Werke gesammelt. Oder nach Matthäus könnte man auf die Idee kommen, wir wollen so viele barmherzige Dinge tun, so viel Barmherzigkeit, dass ich damit einmal bestehen kann. Oder wenn ich beim Glauben bleibe, dann könnte ich sagen, ich will meinen Glauben so intensiv leben und so richtig leben und so viele Jahre, dass ich da was vorzeigen kann und sagen kann, Gott, guck doch mal, hier ist der Ausweis meines Glaubens, damit will ich in den Himmel kommen. Und dieses Gleichnis, Jesus erzählt uns, wir dürfen und wir können auch nur ohne Ausweis kommen. Wir werden keine Barmherzigkeit vorweisen müssen, wir werden keine Werke vorweisen müssen, wir werden keinen Glauben vorweisen müssen. Wir werden sowieso überrascht sein. Das, was übrig bleibt, ist der Richter, ist der gute Hirte. Und das ist mehr wert als alles, was ich mir in die Taschen wirtschaften kann, um es irgendwann mal vorzuzeigen. Der Richter ist der gute Hirte. Ich muss nichts sammeln, auch kein Glauben, gar nichts.